Aufs Ohr. Der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei unserem wöchentlichen Podcast. Als man vor ein paar Jahren noch junge Menschen nach ihrem Traumberuf gefragt hat, kamen schnell Antworten wie Tierärztin, Pilot, Profifußballer oder Anwältin. Heute aber, das zeigen mehrere Umfragen aus Deutschland, den USA und Großbritannien, steht ein ganz anderer Beruf oben auf der Wunschliste. Und zwar Influencerin oder Influencer. Obwohl es diesen Job vor 15 Jahren noch überhaupt noch nicht gegeben hat, ist er heute für immer mehr junge Menschen der Traum schlechthin. Es geht darum, sich selbst zu vermarkten, auf Social Media sichtbar zu sein, Reichweite aufzubauen und damit im besten Fall auch noch gutes Geld zu verdienen. Nur der Weg dorthin, der ist alles andere als leicht. Das zeigt die aktuelle FF-Titelgeschichte. Julia Staffler porträtiert darin einige der erfolgreichsten Influencer Südtirols. Allen voran den 27-jährigen Gabriel Mayer, online besser bekannt als Buono Memes. Mehr als 800.000 Menschen folgen ihm inzwischen auf seinen Kanälen. Noch nicht ganz so viele, aber täglich mehr folgen Barbara Brandl. Der Koch-Influencerin aus St. Pauls folgen allein auf Instagram mittlerweile über 173.000 Menschen. Und genau deshalb habe ich sie hier zu uns ins Studio eingeladen. Ich wollte also von ihr wissen, wie ihr der Durchbruch gelungen ist, ob man denn von diesem Job als Influencerin in Südtirol tatsächlich leben kann und ob sie einen Plan B hat, falls der Barbara Brandl-Hype irgendwann abflacht. Frau Brandl, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Schön, dass Sie hier sind.
Danke, dass ich da sein darf.
Frau Brandl, man sieht Sie ja aktuell auf mehreren Werbeanzeigen in verschiedenen Medien. Unter anderem hängt Ihr Gesicht auch an Bushaltestellen. Wie ist es denn für Sie, mittlerweile an Ihrer eigenen Anzeige vorbeizufahren?
Ja, das war schon, muss ich sagen, ein cooles Gefühl. Im ersten Tag, wo ich gehört habe, dass die hängen, aushängen, waren sie mehr in die Städte und in die Dörfer noch nicht. Dann habe ich meine Tochter dann ins Auto eingepackt und bin extra nach Bautzen gefahren, einmal eine Runde dran. Und das habe ich mir jetzt mit meinen eigenen Augen einmal anschauen. Na, war schon toll.
Es ist ja wirklich beeindruckend. Ihnen folgen mittlerweile 173.000 Menschen auf Instagram, 71.000 auf Facebook und fast 19.000 auf TikTok. Wie baut man sich denn eine solch beeindruckende Community auf?
Ja, ich glaube, so gewachsen ist das einfach einmal so ohne Absicht. Ich habe das einfach einmal so angefangen als Spaß, einfach meine Rezepte zu teilen. Habe dann gemerkt, so nach einem Jahr ungefähr.
Wann war das?
Ja, das ist jetzt ungefähr so knapp 4 Jahre her.
Und also 2022?
Ja, und dann habe ich so ein Jahr lang so ganz sporadisch einfach Fotos und Rezepte gepostet. Und da ist eigentlich nicht viel passiert. Und die, was mir gefolgt sind, die haben ich plus minus eigentlich alle gekannt. Also das waren wirklich
also
Freunde.
Also wie viele Followers so hatten Sie damals?
Ein paar hundert. So.
Wahnsinn.
Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, das gefällt mir und das kommt einfach auch viel zurück. Irgendwo eben kriegt man ja auch Bestätigung für das, was man tut. Und das tut ja dann gut, wenn man Komplimente kriegt für ein schönes Rezept oder so. Und dann habe ich eben das ein bisschen ja intensiviert, sage ich mal. Ich habe einfach öfter gepostet und irgendwann habe ich dann Videos gemacht und sobald die Videos gemacht habe, habe ich gemerkt, jetzt geht die Zahl wirklich sehr schnell nach oben. Und dann habe ich da für mich da so ein bisschen beschlossen, weil ja ihn gesehen, das läuft ganz gut, allem ohne Absicht. Also hätte man nie gedacht, dass ich mal von so etwas leben kann. Das war so weit weg, aber zusammen habe ich noch schon so ein bisschen, bin ich ehrgeizig geworden, habe mir gedacht, jetzt möchte ich ein bisschen mehr Gas geben und schauen, wie weit kann ich kommen, wenn ich da jetzt wirklich fleißig bin und dahinter bleib. Einfach wirklich einmal so, mir das selber so ein bisschen zu beweisen irgendwie. Und der Rechnung ist aufgegangen.
Und wie sind Sie hier vorgegangen? Also bei Ihren ersten Videos, also haben Sie die völlig allein gemacht, also in Eigenregie? Oder haben Sie von Beginn an Unterstützung gewählt?
Nein, es ist eigentlich allem so geblieben, wie es am Anfang war. Wir haben das allem allein gemacht. Man wächst irgendwo auch rein. Wenn ich mir heute die ersten Videos anschaue, nachher denke ich mir auch um Himmels Willen. Logisch, die Videos haben sich verbessert. Ich schneide sie mittlerweile ein bisschen anders. Ich mache gewisse Sequenzen einfach auch kürzer, wo ich sehe, das interessiert die Leute einfach nicht so. Das Video muss kurz und knackig sein und einfach Es muss einfach das Wichtigste gezeigt werden. Am Anfang, das allererste Video hätte ich am liebsten wieder angelöscht, weil ich mich so geschämt habe eigentlich. Man kann sich am Anfang ja selber fast nicht sehen oder hören. Aber eben, die ersten Videos waren ein bisschen holprig. Dann habe ich es mal wieder gelassen, dann habe ich wieder Live-Fotos gepostet. Und irgendwann habe ich dann echt wieder angefangen mit den Videos. Und sobald ich die Videos dann eingesprochen habe, mit meiner Stimme, also, weil am Anfang habe ich leise Musik untergelegt. Aber sobald ich dann, ja, die beschrieben habe, wo meine Stimme zu hören war und die neu auf Dialekt geredet, zusammen hat sich dann wirklich ganz viel getan und zusammen ist es dann rapide nach oben gegangen.
Welchen Einfluss hatte hier eben Ihre Stimme, die ja bereits eine gewisse Bekanntheit in Südtirol hat? Seit mehreren Jahren sind Sie mit Ihrem Vater Dietmar Brandl auf Tournee mit dem Kabarett So Sing Halt Mir's. Sie sind im Radio damit auch zu hören. Man kennt Sie aus der Glückwunschsendung auf Reis Südtirol. Sie haben dort auch Ihre eigene Kochsendung mittlerweile einmal im Monat. Aber welchen Vorteil hatte das, dass man Ihre Stimme bereits kannte?
Sicher am Anfang in Südtirol hat es vielleicht eine Rolle gespielt. Ich glaube, dass ich, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber so, dass ich einfach gut reden kann. Und ich glaube, so ein bisschen meine Stärke war ein bisschen die Natürlichkeit. Also meistens klappt das Einsprechen für die Videos auch schon beim ersten Mal. Ich schreibe mir auch nie nichts auf. Also ich mache da nicht das Skriptum und lese es an, sondern ich schneide das Video. Ich lasse das Video dann laufen und dann spreche ich das praktisch, mache das Voice-Over drauf. Und wie es Kim's logisch muss ich oft einmal etwas dann wieder zusammen ausschneiden. Aber ich möchte es eigentlich so einfach und natürlich wie möglich halten. Mittlerweile aber folgen mir eben bei den 173.000 auf Instagram, bei den 70.000 auf Facebook und auch auf TikTok jeweils die Hälfte sind aus Deutschland, ein Viertel sind aus Österreich, ungefähr 20% aus Südtirol und der Rest ist dann Schweiz oder auch wirklich aus Brasilien oder Australien kriege ich oft Nachrichten, das sind auch die vielleicht von Deutschland oder von irgendwo halt deutschsprachigen Raum ausgewandert sein und sich freuen über die Rezepte. Und ich glaube, Sam hat ganz fest meine Stimme und vor allem mein Dialekt ganz eine große Rolle gespielt. Weil Sam kriege ich ganz, ganz viel zurück. Ich los dir so gern zu, weil ich höre den Dialekt so gern oder das erinnert mich an Urlaub oder das sind Kindheitserinnerungen, weil wir so oft in Südtirol da waren. So, und mit Südtirol merke ich halt, verbinden Deutsche oder Österreicher ganz viel Positives. So, Südtirol, ja, und ich glaube, gerade mit Stimme oder Dialekt kommen auch, und vor allem auch mit Essen und das in Verbindung vielleicht, kommen ganz viele Emotionen wecken. Und das merke ich, wenn das alles ein bisschen zusammenstimmt, dann kommt das ganz gut an.
Wie viel Zeit bringen Sie eigentlich dafür auf, mit dem Filmen, mit dem Schneiden, mit dem Antworten, mit dem Posten? Also, wie viel Zeit verbringen Sie damit?
Ich würde fast sagen, am meisten Zeit geht drauf, um den Kanal oder die Kanäle zu betreuen. Also es.
Das machen Sie alles alleine?
Ich mache alles allein.
Wirklich. Im Moment noch?
Ja, aber ich möchte es auch so schauen, dass ich es irgendwie schaffe, das auch weiterhin zu machen, weil ich finde das, um Erfolg zu haben in den sozialen Medien, ist schon wichtig, auch zu den Follower, ich sage mal, einen persönlichen Bezug einzubringen. Und wenn deine Follower das Gefühl haben, ja, weil viele meinen ja wirklich, ich werde ganz oft auf der Straße angesprochen. Mittlerweile auch für Deutsche oder auch für andere Dörfer, die mich so nicht kennen. Und die sagen ganz oft, ich habe einfach das Gefühl, ich kenne die. Und das ist auch wichtig, wenn jemand mir eine Frage stellt und ich kriege ganz, ganz viele Nachrichten und ganz viele Fragen am
Tag. Also wie viele Nachrichten am Tag sind das?
Es hängt oft ein bisschen drauf an, wenn einmal gerade jetzt ein Rezept frisch gepostet ist und es halt ganz gut läuft, dann kann es einmal zwischen 50 und 100 Nachrichten sein.
Puh. Und die beantworten Sie alle?
Und dann natürlich auch noch die Kommentare, das darf man auch nicht vergessen. Ich schau, es passiert natürlich, und es ist total ungewollt, dass einmal vielleicht da noch durchrutscht. Aber ich finde, jeder hat sich eine Antwort verdient. Im Grunde sind die Follower ja irgendwo mein Kapital. Und ich finde es einfach schön, wenn sich jemand da die Zeit nimmt, einen Kommentar zu schreiben oder auch Fragen zu stellen. Und vor allem bei den persönlichen Nachrichten weiß ja derjenige ja nicht, dass er vielleicht einer von vielen ist. Weißt? Und deswegen ist es einfach wichtig, dass jeder eine Antwort kriegt und eine Reaktion zumindest.
Aber ganz ehrlich, ist das manchmal nicht wahnsinnig anstrengend?
Ich glaube, das gehört einfach zu dem Berufsbild dann halt dazu. Das ist mittlerweile für mich wirklich ein Beruf, den kann ich leben. Und das gehört einfach dazu. Es geht, und es funktioniert auch nicht, Leute zu posten. Und dann lasst man es halt liegen. Sicher, vielleicht gibt es auch andere, die vielleicht jetzt nicht so fleißig antworten und das echt gut funktioniert. Aber mir ist das halt einfach wichtig.
Dass Ihre Videos mit Rezepten, mit Rezepttipps heute so gut ankommen, welchen Beitrag hatte denn dafür Ihre Fernseherfahrung? Sie waren ja bereits mit Ihrer Schwester mehrmals zum Beispiel bei der Küchenschlacht im deutschen Fernsehen, im zweiten deutschen Fernsehen ZDF zu Gast.
Das hat sicher eine Rolle gespielt, wieso ich überhaupt angefangen habe. Weil wir waren eben öfters in Hamburg, das ist ja die Produktionsfirma, die heißen Fernsehmacher, und die produzieren eigentlich für private, aber auch für öffentliche Fernsehsender. Also da ist auch, wir sind ja schon auf Vox gewesen, auf Sat.1, eben in der ARD oder in ZDF für mehrere verschiedene Formate. Das haben allem die Produktionsfirma produziert. Und da habe ich einfach gemerkt, also die ersten zwei Mal haben wir uns beworben, einmal mit dem Steffen Hensler. Er war eben die Topfgeldjäger damals noch von ZDF. Und bei der Küchenschlacht war eigentlich gleich meine Schwester, die Ariane, war ich noch nie. Und danach haben sie uns eigentlich allem eingeladen. Allem, wenn wieder neue Formate produziert geworden sind, melden sich ja noch keine Kandidaten. Jetzt haben sie noch so einen Pool als Kandidaten, die sie schon kennen. Da sind wir mehrmals eingeladen geworden. Und ich habe einfach gemerkt, das gefällt mir so ein bisschen. Vor der Kamera stehen, sich zu präsentieren, auch der Nervenkitzel. Man hat da in den Zeitdruck, Kameras sind auf einen gerichtet, man will nicht versorgen, man will etwas Gutes anliefern. Und das ist eigentlich der Haupt, ich sage mal, das Gewingen steckt gar nicht einmal so im Vordergrund. Und nach den Auftritten im Fernsehen habe ich einfach gemerkt, das gefällt mir schon, das kann ich auch ein bisschen so eben, ja, selber einmal probieren.
Sie haben zwei Kinder, Sie wohnen gemeinsam mit Ihrem Mann auf dem Leimgruberhof in St. Pauls. Wie sehr hat sich denn Ihr Alltag in diesen vergangenen 4 Jahren, vor allem in den vergangenen 2 Jahren, seit Sie mit Ihren Videos so erfolgreich sind, verändert?
Ja, meine Familie braucht oftmals schon ein bisschen viel Geduld mit mir. Ja, es hat sich schon verändert, obwohl ich muss sagen, ich kann mir ja die Zeit auch einteilen. Die Kinder sind jetzt mittlerweile auch größer geworden, ist auch vieles unkomplizierter vielleicht. Ich habe auch das Glück, ich sage mal, mit meinem Content, mit meinem Inhalt, kann ich ja eben das meiste auch von daheim aus machen. Und die Videos, die ich produziere, das ist ja unser tägliches Mittag- oder Abendessen. Also das geht wirklich oft so ein bisschen nebenher. Schon natürlich hat sich in dem Sinn halt auch verändert. Zwar mal erst Sushi essen und dann wärst du halt angesprochen, steht jemand auf von hinten, hinter dem Tisch, ein paar Jungs, und dann mal Freit gehabt und dann gefragt, ob sie ein Foto machen können. Logisch schauen da meine Kinder auch, weil für die ist das auch also ein bisschen komisch und neu also. Ja. Aber im Grunde, viel hat sich nicht verändert, es ist halt ein bisschen, oft einmal ein bisschen voller geworden, der Terminkalender.
Mhm,
und deswegen, nächstes Jahr, ja, ich unterrichte ja noch, lasse ich jetzt nächstes Jahr, weil es einfach zu viel wird.
Genau, Sie haben für 10 Jahre Teilzeit unterrichtet, zuletzt Religion, und Sie möchten Ihren Job als Lehrerin im Herbst aufgeben, um sich voll und ganz Ihrem neuen Job als Influencerin zu widmen, oder?
Ja, ich bin eben gelernte Geometrin, dann bin ich irgendwie in die Schule eingerutscht, das war auch irgendwo Zufall, also ich war jetzt 10 Jahre Supplentin. Hat mir aber unglaublich gut gefallen. Es war total schön, die Arbeit mit den Kindern. Gerade auch in den Fach Religion hat einfach so viel Platz. Da kann man einfach ganz tolle Sachen machen. Aber es geht einfach eben nicht mehr. Und da, wir haben eben die Ferienwohnungen an oder heim. Und deswegen habe ich mich wirklich schweren Herzens dazu entschieden, das dann zu lassen. Und jetzt merke ich alleweil, so jetzt sind ganz viele Sachen in der Schule jetzt so das letzte Mal. Heute haben wir wieder so eine Liederprobe gehabt für einen Abschlussgottesdienst. Ich habe jetzt schauen, dass wir nicht die Sache kommen, weil da merke ich schon, irgendwann, das fällt mir dann ein bisschen leichter, aber das geht mir schon ein bisschen gleich.
Ja. Also der Abschied fällt Ihnen doch relativ schwer, genau. Also jetzt sich voll und ganz darauf zu konzentrieren. Aber das hat ja natürlich auch damit zu tun, dass Sie mittlerweile von der Industrie als vielversprechende Werbeträgerin entdeckt wurden. Seit Anfang 2025 machen Sie bezahlte Werbung. Wie ging das denn los mit diesen Kooperationen mit den Unternehmen?
Am Anfang, wenn noch viel weniger Follower waren, dann bin ich oft angeschrieben worden, um Produkte zu bewerben. Zusammen habe ich eigentlich als sozusagen auch gesagt, einmal am Anfang habe ich mir gedacht, jetzt lasse ich mir noch Zeit. Irgendwann hat es dann eben angefangen mit Anfragen für bezahlte Kooperationen. Das war für mich am Anfang ganz komisch, weil ich nicht gewusst habe, wie jetzt, was kann ich da jetzt verlangen oder wie geht es jetzt. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, auch sozusagen selbstständig zu machen. Also ich habe dann, bin jetzt Forfetario sozusagen.
Also Sie haben Rechnungen, eröffnet,
genau,
ja.
Ich kann jetzt Rechnungen stellen. Ja, und dann ist das so irgendwie gewachsen. Man tastet sich dann auch ein bisschen vor, was kann man auch verlangen. Und das ist schon eine spannende Geschichte, weil das ist auch wieder ganz ein neuer Bereich, wo man reinwächst, wo man viel dazulernen kann, so im Laufe der Zeit. Und ja.
Aber klären Sie uns kurz auf, wie viel kostet denn ein solches Werbepaket? Also wie viel kann man denn damit mittlerweile in Südtirol verdienen?
Das ist sehr individuell. Das ist ja von Bereich zu Bereich unterschiedlich. Und wie gesagt, man muss sich ein bisschen vortasten. Mittlerweile bin ich so bei einem Paketpreis von 2.100 Euro für Neukunden sozusagen. Also wenn jemand bei mir ein Video bestellt, dann kostet es das halt. Und für mich ist das wirklich oft noch so, ja, fast oft noch ein bisschen unwirklich. Aber mir ist auch bewusst, das nutze ich jetzt aus. Die Nachfrage ist riesig, sie ist groß. Und ich suche mal gerne ein bisschen aus, was passt gut zu mir. Ich nehme nicht jede Anfrage an, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich suche mir das eben aus, was mir gefällt. Oder das, wo ich das Gefühl habe, das passt zu mir. Es soll auch irgendwo authentisch sein. Es soll auch mit meinem Content natürlich übereinstimmen. Also es soll im weitesten Sinne etwas mit Kochen oder Genuss und so weiter zu tun haben. Und mir ist auch irgendwo auch bewusst, vielleicht ist das ja auch irgendwann einmal wieder vorbei. Mhm. Weil irgendwann vielleicht wollen sie dich nicht mehr sehen oder sie sind einmal stuff von dir oder es kommen wieder andere nach. Aber mittlerweile genieße es, solange es gut geht. Und ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Und genau das macht es auch so spannend für mich, weil ich ja überhaupt nicht weiß, wo geht es noch hin. Mhm. Ist das vielleicht in 2 Jahren wieder vorbei oder geht es weiter? Oder das macht es spannend.
Haben Sie Angst davor, dass dieser Hype irgendwann vorbei sein könnte? Oder haben Sie bereits einen Plan B?
Also irgendwie ist mir bewusst, dass das sicher nicht ewig so weitergeht. Denke ich halt einmal, weil ich es schwer einschätzen kann. Aber ich weiß, ich fall da nicht ins Nix. Also wir haben, wie gesagt, unsere Ferienwohnungen daheim. Und in meinem Leben haben sich so viele Türen oft geöffnet. Spontan oder überraschenderweise. Und oft muss man da dann halt sich auch trauen, neue Wege zu gehen. Vielleicht darf ich auch mal wieder in die Schule zurück, wenn ich soll, weiß ich jetzt noch nicht. Aber wenn es einmal nicht mehr ist, dann muss man sich halt besonders suchen.
Was ist eigentlich der größte Irrtum über ein Influencer-Leben?
Ich kann mir jetzt vielleicht das so, jetzt sagen ganz viele, lassen wir nächstes Jahr so arbeiten. Ich glaube, ganz viele sehen nicht, was da wirklich an Arbeit und an Fleiß dahinter steckt. Also wenn du nicht wirklich fleißig bist, wenn du nicht kontinuierlich postest, eben auch die Betreuung von deinen Followern und so weiter, das braucht viel Zeit und ganz viel Arbeit und Fleiß. Und wenn das nicht ist, dann wird es schwierig mit dem Erfolg.
Mhm. Sie haben sich ja im Mai letzten Jahres auch ein eigenes Büro eingerichtet. War das ein Schritt in die Professionalität oder eher ein Rückzugsort, weil Ihnen Ihr eigenes Zuhause so öffentlich wurde?
Ja, das Büro ist meine Hofküche und ich bin total froh, dass ich das habe. Das war ganz lange ein Traum von mir und ich habe wirklich lange geglaubt, das bleibt ein Traum. Das war ein altes Magazin. Da habe ich jetzt sozusagen die Hälfte von dem Magazin gekriegt. Die andere Hälfte ist nur Magazin. Und das war jetzt nicht gleich auf meine neue Arbeit jetzt ausgerichtet. Es ist einfach ein wunderschöner Platz für uns als für Freunde, für Familie mal da reinsitzen. Es ist aber auch ein Platz, wo unsere Gäste einen Aufenthaltsraum haben, wenn sie ihn brauchen. Aber natürlich ist es total fein, wenn einmal ein Koch wieder mit mir kocht oder eben irgendein Podcast aufgenommen wird oder ein Fotograf kommt. Oder ein Interview gemacht wird. Also da gibt's verschiedenste Sachen jetzt, die in letzter Zeit auch in der Kuchel passiert sind. Und es ist total fein, dass das eben so in mein Büro passiert, in meiner Hofküche und nicht in meiner oben. Ich muss ja mal aufräumen.
Ja, natürlich. Und das verändert natürlich auch das Familienleben. Oder würde das Familienleben entsprechend verändern?
Ja, logisch. Da unten störe ich keinen, da muss keiner Rücksicht nehmen. Das ist schon echt fein. Weil bei den Videos ist es echt so, die sind dran am liebsten in meiner Kuchel, also oben in meiner privaten Kuchel. Und Sam ist dann schon oft so, wo ich sage, jetzt seid mal still oder jetzt macht's mal im Fernsehen leiser oder nicht jetzt da durchgehen. Also das passiert schon. Seien Sie mittlerweile gewöhnt.
Ja, natürlich. Wie gehen Sie eigentlich mit Kritik um? Also wenn einem Follower eines Ihrer Gerichte zum Beispiel nicht gelingt?
Mit Kritik muss man rechnen. Gerade auf den sozialen Medien fällt es ganz leicht, Kritik zu üben. Man ist anonym. Ich habe das Glück, dass die Kritik, die auf meinem Account so oder unter meine Videos geschrieben werden, selten richtig persönlich sein. Es bezieht sich wirklich fast allem, also die schlimmsten Kommentare sind einmal, wo sich die Leute über Rezepte aufregen, aber das ist schwierig jetzt, also das berührt mich jetzt nicht, außer ich schreibe wirklich einmal ganz giftig und meistens kann ich mir zusammenreißen, schreibe ich da selten dann zurück, oft einmal glaubst du mir nicht echt. Oft einmal zu 95% wird mein Dialekt geliebt und gelobt, sage ich mal, so 5% regen sich voll auf und sagen, lern einmal ordentlich Deutsch reden und wie redest du überhaupt und man kann dich überhaupt nicht verstehen und so. Schusch so richtig persönliche Sachen sein ganz selten oder fast nie.
Und wie geht man damit um, wenn man täglich bewertet wird? Sei es über Likes, über Reichweite, Kommentare und vor allem über den Algorithmus.
Da muss man schon oft lernen, das ein bisschen, sich von denen zu viel beeinflussen zu lassen. Und so den Fehler habe ich sicher auch oft gemacht und mache an allem noch. Wobei ich mich oft dazu ermahne, nicht ständig die Zahlen anzuschauen und zu schauen, wie viel Aufrufe hat jetzt das Video oder steigen die Follower-Zahlen. Also, man ist da schon viel von Zahlen umgeben. Man will ja auch dann gut anschneiden, überhaupt wenn es bezahlte Werbevideos sein. Man will ja auch, dass sie gut sein, dass der Kunde auch sieht, das Video, das geht gut, das hat viele Likes, das wird oft geteilt, das wird oft angeschaut. Dann darf man sich einfach nicht zu viel Narren machen lassen. Bin ich auch oft viel zu viel bei den Sachen.
Aber es ist schon ein Risiko, dass man hier eingeht, dass der eigene Selbstwert darunter leidet, wenn die Reichweite schwankt, oder? Ja, hier gelassen zu bleiben.
Ja, bis jetzt habe ich das Glück gehabt, dass es
ständig nach oben gegangen ist.
Das ist wirklich so.
Ja.
Und ich muss mich halt einfach wappnen vor dem Moment, wo es dann eben nicht mehr so ist. Und selbst glaube ich, ist sicher nicht ganz einfach. Im Moment kommt einfach so viel Positives, so viel Lob alle Tag, so viel. Die Leute freuen sich, wenn sie uns sehen. Die Leute schicken mit Freude Fotos, was sie gekocht haben. Sie schicken Nachrichten. Jetzt habe ich mich endlich zu den Zügen getraut und dank dir ist das gelungen. Oder mein Bub ist in Wien und hat jetzt zum Kochen angefangen. Das sind so viel schöne und positive Sachen. Natürlich gewöhnt man sich irgendwie an den. Und da muss man sich halt einfach im Klaren sein. Und man muss sich so ein bisschen einfach vielleicht darauf vorbereiten, dass es eben irgendwann halt einmal nicht mehr so ist.
Mhm. Ja. Spüren Sie eigentlich auch Auswirkungen mit Ihren Gerichten in Ihrem Umfeld? Also, dass Sie von x Leuten hören, heute gab es bei uns den, gratinierten Fenchel.
Ja, gerade Fenchel ist ein gutes Stichwort. Ja, ich höre es ganz fest. Und sei sicher, wenn ich Gerichte poste, dann kriege ich in die Folgetage dann wirklich ganz viele Fotos zugeschickt, wenn es die Leute, und das ist ja das Tolle, wenn man sieht, die Leute beeinflusst das wirklich. Also da ist man wirklich Influencer. Und eben gerade mit dem Fenchel, das war so ein lustiger, ich kaufe ganz viel in unserem Supermarkt in St. Pauls ein. Und dann habe ich ein paar Tage vorher immer ein Fenchel-Video gepostet, so im Backpapier, so mit getrockneten Tomaten, Cocktailtomaten und Parmesan, so im Backofen überbacken. Und dann gehe ich einkaufen, dann habe ich zwei Mitarbeiterinnen von dem Supermarkt angesprochen. Einmal die Kassiererin hat sie gesagt, nein, jetzt weiß ich nicht, gestern ist schon in Geiling gezogen, ja, was hab's denn alle mit den Fenchel? Und ein anderer hat eben gesagt, der Fenchel war total ausverkauft, weil die alle dann wirklich ins Geschäft gegangen sind, Fenchel gekauft haben, das Gericht nachgemacht haben. Das ist auch effektiv ein Video gewesen, ein Gericht gewesen, was extrem gut angekommen ist, weil es einfach ist, weil es schnell geht, weil es relativ gesund ist, perfekt für so ein
leichtes Abendessen. Ist das der Fenchel im Papier?
Backpapier, genau, ja. Und da wird dann schon bewusst, krass eigentlich, was man dafür wirklich für ein, man beeinflusst die Leute wirklich. Und das ist da in Kleinen in Pauls passiert, aber das ist sicher dann auch eben, das war, glaube ich, sogar ein Millionenvideo. Also haben Millionen Leute angeschaut oder 1 Million Leute angeschaut. Und dann kann man sich vorstellen, wie viel Fenchel da in den Zeitraum gekauft worden ist.
Ja. Unglaublich.
Und so funktioniert ja noch auch die Werbung, nicht? Ja. Wenn es gut ist. Bei meinen Videos ist ja allem irgendwo ein Mehrwert für die Zuschauer. Es ist ja jedes, ich sage mal, Werbevideo auch mit einem hoffentlich interessanten Rezept verbunden. Es ist zwar jedes Werbevideo auch mit einer Kennzeichnung, also gekennzeichnet, dass es Werbung ist, aber oft merken das die Leute dann auch gar nicht, weil da für sie meistens das Rezept dann im Vordergrund steht und dann wirklich die Produktinspiration, sage ich mal, so nebenher läuft. Und, ja.
Ihre Videos haben ja mittlerweile 4,3 Millionen Aufrufe monatlich. Das ist echt beeindruckend. Stimmt die Zahl?
Ja, da gibt's eine Statistik eben, die schwankt natürlich auch von Monat zu Monat. Eben jetzt im Moment habe ich im Monat um die 5 Millionen Aufrufe und 120.000 Interaktionen. Kann dann auch sein, dass es dann, letztes Monat war es effektiv noch über 6 Millionen und kann auch mal auf 4 gehen, aber die Zahlen sind verrückt, nicht, wenn man sich das so denkt. Und das sieht man, ich sehe ja mein Essen in meiner Küche, da ist schon das gar nicht bewusst, wie viel Leute es eigentlich dann sehen.
Zwei Themen möchte ich noch ganz kurz ansprechen. Zum einen, Ihre Rezepte, sind das Ihre ganz eigenen Rezepte oder lassen Sie sich von anderen Kochbüchern inspirieren?
Ich bin ganz viel auch in die sozialen Medien selber unterwegs und schaue mir gerne an, was andere machen. Ich mache auch voll gerne mal so virale Rezepte noch, also einfach Rezepte, die gerade total in sind, die für viele noch gemacht werden. Dann gibt's auch einfach traditionelle Rezepte, die ich ganz gerne mal wieder aufgreife, vor allem wieder, also von Knödel bis zum Schlutzkropfen. Es sind effektiv die Rezepte, die was teilweise wirklich die meisten Aufrufe auf meinen Kanal haben. Aber ich gehe total gern einfach durchs Geschäft, ziehe irgendetwas und dann koche ich drauf los. Also Freestyle, selte ich gern. Also da ganz verschieden. Also etwas koche ich noch, etwas wandle ich an, etwas fällt mir spontan ein. Das ist ganz unterschiedlich.
Sie sind ja gelernte Geometerin, haben Sie angesprochen. Wie sind Sie eigentlich zum Kochen gekommen?
Ja, Kochen und Essen, halt, die haben wir einfach alle gern bei uns in der Familie. Und ja, ich glaube einfach, ich bin so ein Genussmensch. Ich tue gern gut essen. Meine Mama oder unsere Mama war da allem schon ein gutes Vorbild für uns.
Na eben, eines ist, man isst gerne, aber eines ist, man muss das Kochen natürlich auch beherrschen. Wann haben Sie das gelernt?
Gelernt, das ist halt so wie viele, die was halt dann eine eigene Wohnung dann haben und ausziehen von daheim und dann musst halt irgendwie selber kochen. Die einen tun es lieber, die anderen vielleicht weniger. Ich habe es einem gern getan. Wobei ich eben sage, ich kann schon gut kochen, selber weiß ich kann gut kochen, aber ich koche nicht besser wie viele andere Hobbyköchinnen und Hobbyköche auch. Es scheint oft einmal so, als ob man jetzt auf einmal ein Experte war, weil man es halt postet. Aber ich bin mir sicher, wenn ich jetzt Bowls hernehme, dann kennen viele, oder brauche ich nicht Bowls hernehmen, also viele können gleich gut kochen wie ich. Die taten sich halt vielleicht nie getrauen, das irgendwo in der Öffentlichkeit zu zeigen. Aber ist mir auch ganz wichtig, das auch zu betonen. Ich bin kein Profi. Ich mache technische Fehler. Ich mache sicher Sachen auch, ich sage mal unter Anführungszeichen, falsch. Aber ich komme halt ans Ziel, indem ich weiß, so schmeckt es mir halt. Und ich sage, beim Essen kann man nicht viel falsch machen, wenn man es so macht, dass es dann schmeckt. So, das ist mir auch wichtig, auch zu sagen. Aber ich bin kein Profi. Und mit Jahren lernt man einfach viel dazu. Wenn man sich für etwas interessiert, dann schaut man vielleicht auch nach und probiert Sachen aus. Und das ist halt auch wie bei allen anderen Sachen auch. Wenn da das Interesse da ist, dann kommen es vielleicht auch einfach ein bisschen. Mein Mann zum Beispiel kocht nicht, weil es ihn einfach überhaupt nicht interessiert.
Ja, so. Und er wird auch jeden Tag mehrmals verwöhnt.
Ja, ja.
Abschließend ganz kurz noch, ich habe es angesprochen, man kennt Sie gemeinsam mit Ihrem Vater Dietmar, sind Sie seit Jahren auf Tournee, also man hört Sie auch im Radio mit Ihrem Kabarett, so singen halt mir's. Sind Sie nach wie vor auf der Bühne zu sehen?
Ja, wir haben uns jetzt nach 2 Jahren Pause wieder dazu entschieden, heuer endlich wieder unser Sommerkabarett zu machen, was wir in der Kellerei Kettmeier in Kaltournent machen. Vorher war jetzt 2 Jahre Baustelle und jetzt freuen wir uns drauf, dass wir heuer wieder loslegen können in Juli.
Es geht wieder los. Frau Brandl, ich sehe schon, also Ihr Terminkalender wird immer voller. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles, alles Gute und freue mich sehr, dass Sie heute hier waren.
Dankeschön.
Ja, und für die aktuelle FF-Titelgeschichte rund um die erfolgreichsten Influencerinnen und Influencer Südtirols hat Julia Staffler auch ein Interview mit Florian Gasser geführt. Der gebürtige Feldturner, der seit 10 Jahren in der Schweiz wohnt und unter anderem an der Universität St. Gallen lehrt und forscht, ist ein Experte für Influencer-Marketing. Im Interview erklärt er, worin das eigentliche Erfolgsgeheimnis von Influencern liegt und wie Unternehmen sie klug und effizient für Werbung einsetzen können. Interessant übrigens, die globale Influencer-Marketing-Branche, die erreichte im Jahr 2025 einen geschätzten Wert von über 30 Milliarden Euro. Ja, und neben den Influencern, worüber berichten wir noch in dieser Woche? Karl Hinterwaldner und unser Fotograf Alexander Alba, die haben sich am Samstag vergangener Woche die Brenner-Demo angesehen, wo ja über 5000 Personen gegen den ausufernden Verkehr ein Zeichen gesetzt haben. Was sie erlebt haben und warum das Fernbleiben von Landeshauptmann Arno Kompatscher wohl ein Eigentor war, all das lesen Sie in der aktuellen FF. Dann hat sich Markus Lacher ein Hotelprojekt im Meran angesehen, wo die Unternehmerfamilie Schmidt eine Hotelanlage verwirklichen möchte, und zwar kurz vor Ablauf der Bebauungsfrist für alte Tourismuszonen. Warum das Projekt selbst bei Bürgermeisterin Katharina Zellauf für Verwunderung sorgt und was konkret geplant ist, auch das nachzulesen in der FF. Silke Hinterwallner schließlich hat recherchiert, woher die Hackschnitzel kommen, die in Südtirols Fernwärmewerken verheizt werden und was das für die Zukunft bedeutet. Ja, und abschließend darf ich jetzt noch auf einen Artikel von Alexander Aschbacher verweisen. Sie hat 1 Jahr lang Verena Frei begleitet. Jene Frau, die bei den Gemeinderatswahlen in Gargazon vor einem Jahr erstmals für die Grünen in den Gemeinderat gewählt wurde. Wie dieses erste politische Jahr wirklich war, was sie überrascht, gefordert, vielleicht auch überfordert hat, all das hat Aschbacher in der FF protokolliert. Und darüber spricht sie mit Verena Frei auch in der aktuellen Folge ihres Polit-Podcasts Aus der Blase. Zu hören, wie immer, auf diesem Kanal. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag, denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut!